Ja. Also das ist dieser Adam Kadmon, wie man nennen will, jetzt als Adam, als der Erdenmensch, ist es die Erdenmondensphäre, die er noch zu dem Zeitpunkt umfasst. Also es ist eigentlich ein riesiges Gebilde sozusagen, hat noch nichts zu tun mit dem körperlichen Wesen, wie wir es jetzt sind.
Aber ist dann nicht die Erde auch schon, ist nicht schon alles drinnen angelegt?
Es ist alles drinnen angelegt, aber genau zu dem kommen wir jetzt. Nämlich, wenn es dann heißt, und der Herr machte aus der Erde, eben damit der Adam nicht allein ist. So. Wenn wir die Stelle finden.
Das heißt, Erde war auch schon da.
So, weil da ist es jetzt ganz deutlich, dass der Adam zuerst da ist. Da ist es jetzt ganz deutlich. Beim ersten Schöpfungstag kommt es nicht so deutlich heraus. Und trotzdem ist auch dort das Ganze einmal das Werden des Menschen. Und diese Gruppenseelen, die entstehen, sind eigentlich etwas, was sich aus dem Gesamtwesen heraussetzt, und das ist eigentlich, aber das insgesamt ist eigentlich der Urmensch in Wahrheit.
Und hat ja die Erde schon auch mit sich, kann man das
ja,
so sagen?
Ja, hier, also jetzt, also im zweiten Kapitel, also bei der zweiten Schöpfungsgeschichte, die jetzt die Ätherwelt schildert im Wesentlichen, geht es darum, dass der Adam wirklich geschaffen wird, dieser Adam jetzt hier, aus der Erdenmondensphäre. Das umfasst das. Also Erde und Mond sind noch vereinigt, sind ein Gebilde noch. Das heißt, es gibt ja noch überhaupt noch nicht die feste Erde. Die feste Erde beginnt sich dort anzudeuten, wo die Geschichte mit der Rippe ist. Das ist so der erste Hinweis darauf. Darum ist die Rippe ja so bedeutsam.
Und davor ist die ätherische Erde.
Genau. Ich meine, es verdichtet sich natürlich äußerlich schon was zum Luftelement, zum Wasserelement und so weiter. Aber dort, wo die Rippe erwähnt wird, wo da gerade dadurch auch ja im Grunde bereits die Geschlechtertrennung beginnt. Das hängt miteinander zusammen. Also so eine Geschlechtertrennung gibt es erst überhaupt während unserer Erdentwicklung.
Da hat mir ein Freund immer ein interessantes Bild gezeigt oder gesagt, die Geschlechtertrennung, vor der Geschlechtertrennung war vorne der Mann. Und das hat immer ein christlicher Philosoph oder Katholik erzählt. Vorne der Mann und hinten die Frau, oder auch umgekehrt,
Vorne
die Frau und hinten der Mann. Und die haben sich nicht gegenübertreten
können. Ja, das ist richtig. Das ist ein gutes Bild. Und in der ersten Schöpfungsgeschichte, also im Sechstagewerk, kommt es ja deutlich heraus, dass er männlich-weiblich geschaffen wird. In einer Person sozusagen. Wobei Person dürfen wir uns einfach nicht so etwas vorstellen, wie wir jetzt sind, sondern damals umfasst es eigentlich noch den ganzen Kosmos. Also da ist es der Adam, der am sechsten Schöpfungstag geschaffen ist, fertig geschaffen ist, umfasst den ganzen Kosmos. Das heißt aber, mit den sechs Schöpfungstagen ist ein Kosmos geschaffen, der ganz nur Mensch ist in Wahrheit. Obwohl da vorher schon erwähnt wird, die Pflanzen, die Tiere und so weiter. Aber das sind alles Schritte dieses Bildungsprozesses, der darauf hinaufläuft, dass der ganze Seelenkosmos, weil das spielt sich ja im Seelischen ab, dass das menschlich wird. Und menschlich heißt in dem Fall, dass es, das gemeinsame Bild der sieben Elohim wird, durch das aber der Christus wirkt. Das heißt, es wird eigentlich beschrieben, wie ein Kosmos, ein Seelenkosmos geschaffen wird, der das Bild des Christus ist. Und dieses kosmische Bild des Christus ist im Grunde zugleich das Bild des Menschen.
Und beinhaltet auch sein Alles.
Alles. Beinhaltet alles. Vom Löwen, Tiger, Gänseblümchen, Rosen, Kristalle,
Elemente,
alles. Das alles ist drinnen. Und warum der Mensch eben erst am sechsten Tag erwähnt wird, heißt nur, so lange braucht es, bis das wirklich ein menschlicher Kosmos wird, sozusagen. Und das heißt aber gleichbedeutend ein christlicher Kosmos. Das heißt Ausdruck dieser wirklich höchsten Schöpferquelle. Und wobei der Name Christus, auf den Namen kommt es jetzt nicht an, ich meine, weil es kann dann leichtes Missverständnis entstehen, naja, und wie es mit den anderen Religionen und so. Also Christentum in dem Sinn hat überhaupt nichts mit einer kirchlichen Konfession zu tun, überhaupt nichts. Ich meine, man übernimmt halt den Namen von dort von mir aus, aber mit einer gewissen Berechtigung, aber es hat nichts damit zu tun, und das ist auch praktisch in allen Religionen irgendwo verehrt worden, von den alten Indern überall. Sie haben halt dem Ganzen andere Namen gegeben. Bei den Indern ist es der Vishwakarman, der Alltäter, der Alltätige. Also der, der den ganzen Kosmos ja im Grunde nach seinem Bilde schafft. Also, und so geht es weiter. Also das ist überall bei den Persern ist es das Schöpfungswort Honova, das erklingt. Honova heißt es. Kommt von der Silbe, von der Ursilbe Hom. Und Hom hat was nicht zufällig mit Homo, Mensch, zu tun. Das heißt, aus dem heraus wird es geschaffen und differenziert sich. Einfach, aber das ist immer eigentlich der Mensch als Ganzes. Also wir sind immer mit dem Ganzen verbunden. Und was dann als einzelne Tiere jetzt heraustritt, sind sozusagen Teilbereiche, die der Mensch zumindest zeitweilig aus seinem Wesen auslagert. Das gibt ihm dann die Möglichkeit, sich selber als Einzelwesen auch zu verkörpern auf der Erde. Dazu muss er gewisse Dinge einmal zeitweilig ausscheiden. Weil sonst, wir würden sonst letztlich immer dieser kosmische Mensch geblieben sein. Wir würden vielleicht nur so weit gekommen sein, dass wir so groß wären wie die Erden-Mondensphäre, weil das ist der Schritt also vom Sechstagewerk zur zweiten Schöpfungsgeschichte. Das ist der große Sprung, wo es jetzt zusammenschrumpft im Grunde. Das ist schon ein gewisser Trennungsprozess. Aber dann wird es dort stehen bleiben. Aber jetzt geht es eben weiter. Jetzt scheiden wir Einzelnes aus uns aus. Und das erscheint auf Erden, also zunächst einmal im Garten Eden als Äthergestalten im Grunde, die Tiere und weiß Gott was alles. Und wenn dieser Prozess vollendet ist, dieser Trennungsprozess, dann kommt als Summe des Ganzen die größte Trennung, die Geschlechtertrennung eigentlich. Mhm. Weil die schließt sich daran an. Weil zuerst wird schafft der Herr die Tiere, die Pflanzen und so weiter, damit der Adam eben genossen hat und sich ihnen gegenüberstellen kann. Aha, er braucht ja Gegenstandsbewusstsein, um zum Ich zu kommen. Weil das nämlich auch, darin liegt nämlich eine innere Notwendigkeit. Wäre im ganzen Kosmos keine Spaltung drinnen, dann gäbe es auch kein Ich-Bewusstsein, kein richtiges. Weil ich muss mir immer irgendwas gegenüberstellen. Ich kann das Ich eigentlich nur erfassen im Gegenzug, dass ich ein Nicht-Ich erblicke jetzt im weitesten Sinne. Wenn ich nur, weil sonst bleibe ich immer in meiner Traumwelt drinnen. Da komme ich aber auch nicht zum klaren Bewusstsein. Also ich muss das Erlebnis der Trennung haben, die ich dann letztlich aber wieder überwinde. Das ist dann die Kraft der Liebe, die entsteht. Und die Kraft der Liebe ist aber auch nur möglich, wenn vorher die Trennung da ist. Daher etwa im Mysteriendrama die andere Philia, die eigentlich immer die Arbeiter, drei Seelenschwestern hemmt und denen entgegentritt. Also die drei Seelenschwestern sind die, die menschlichen Seelenkräfte mit dem Kosmos verbinden, also die diesen Zusammenhang suchen. Und die andere Philia tritt dem immer entgegen. Die wird es immer hämmern irgendwo. Und im vierten Drama stellt sich heraus, dass sie aber den Geist der Liebe repräsentiert. Gerade sie. Weil ohne die Trennung die Liebe nicht möglich ist. Liebe muss immer eine Trennung überwinden, und zwar aus der Freiheit heraus. Das kann keine zwangsläufige Verbindung von vornherein sein. Also das muss sozusagen durch den Verlust durchgehen, immer irgendwo.
Ja, so kann man eine Sichtweise so mit meinen Worten sagen, der Mensch, alles,
ja.
Geschaffene, schafft sich seine eigene Welt mit den Trennungen,
ja.
Damit er bewusst wird,
mhm.
Und löst dann diese Trennung wieder auf.
Ja, genau.
Nimmt alles mit, wieder.
Genau. Ja, genau, das ist eigentlich der Weg. Und jetzt spielen halt dann noch da die Widersacher eine Rolle, weil durch die haben die Möglichkeit, gerade durch diese Trennung hereinzukommen. Weil sie jetzt nicht mehr sozusagen der vollen Schöpferkraft gegenüberstehen, sondern es halt so mit einem Abgesonderten zu tun. Wisst ihr, Luzifer im Drama sagt, dort wo Seelen sonder sein ist, da kann ich wirken. Das macht er mit dem Johannes im Drama dann. Weil er muss sich von der Maria trennen und hat ihn schon. Aber er muss sich trennen, um endlich selbstständig zu werden. Aber genau da stürzen die Widersacher. Und daher, ganz klar, die Versuchungsgeschichte beginnt genau nach dem Moment, nachdem diese Trennung da ist. Wenn die vollendet ist, jetzt Adam und Eva, jetzt ist diese Trennung da. Und unmittelbar als Folge aus dem heraus ist schon der Luzifer dabei. Genau in dem Moment.
Aber ist auch notwendig wegen der Freiheit.
Sonst ist auch notwendig wegen der Freiheit, natürlich. Natürlich.
Vielleicht noch ein wirklich den Prozess, den könnte man sich ja vorstellen, aber es wäre kein freier Prozess.
Es wäre kein freier Prozess, richtig, ja.
Von sich selbst.
Richtig, ja. Prozess. Richtig. Und das muss eben wirklich ein ganz realer Prozess sein. Wir haben gestern in der Sprachgestaltung auch kurz gesprochen darüber. Im Grunde über das, nämlich auch über das Böse, das dadurch in der Welt sein muss. Weil durch diese Trennung und durch die Versuchung entsteht der Einfluss des Bösen. Im Grunde kündigt sich das da an, wo der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen da ist. Da wird es das erste Mal angedeutet, da sitzt die Schlange drin. Eigentlich sitzt die in dem Baum dort drinnen. Und von da geht das ganze Trennungsgeschehen eigentlich aus, in Wahrheit. Und wenn das vollendet ist, dann kommt es wirklich als Schlange heraus, als Bild genommen jetzt. Und aber sie wirkt eigentlich schon mit in diesem ganzen Trennungsprozess. Und dann muss man sie gegenüberstellen, daher eben insbesondere eine Bedingung für die Freiheit, eben auch, dass Mann und Frau einander gegenübertreten können. Das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also das würde zum Beispiel nicht funktionieren, wenn es nur Männer gäbe, wenn es nur die eine Einseitigkeit gäbe oder nur Frauen. Dann würde das nicht funktionieren. Also schon diese Polarität auch, die damit verbunden ist, ist ganz wichtig. Weil es geht auch im Grunde gar nicht anders, wenn ich einen Apfel teile in zwei Hälften, dann weiß ich nicht, wenn der auf der einen Seite rot ist, auf der anderen noch ein bisschen grün ist, dann sind es eben zwei ungleiche Hälften. Und die muss ich wieder zusammenfügen. Und so wird auch die Welt in zwei Grunde ungleiche Hälften geteilt. Und die müssen in Liebe sozusagen zusammenfinden, um wieder die ganze Welt zu ergeben. Und das im Kleinen ist das halt das Bild dann zwischen Mann und Frau. Da ist es noch das große kosmische Bild. Da sind sie ja immer noch, zwar nicht der ganz große Kosmos, aber immerhin noch der Erdenmondenkosmos, also dieser Bereich. Also wir müssen uns vorstellen, Adam und Eva im Paradies sind noch beide halb so groß jetzt wie die Erdenmondensphäre. Man darf sich das jetzt nicht so geometrisch vorstellen, aber es differenziert sich, es beginnt sich zu differenzieren. Hängt dann auch damit zusammen, dass eins mehr mit den Mondenkräften zu tun hat, eins mehr mit den Erdenkräften, die darin stärker wirken. Und da ist es ja eben jetzt, sind es eben nicht mehr die sieben Elohim, die an dem ganzen Geschehen beteiligt ist, sondern da ist es jetzt vornehmlich Jahwe. Jahwe, der einerseits der Repräsentant des Gemeinschaftsbewusstseins aller sieben ist, aber zugleich auch ein eigenständiger Elohim, auch der jetzt sozusagen der Träger dieses Bewusstseins ist, wenn man so will. Und das gibt schon wieder eine gewisse Verengung und auch einen gewissen Gegensatz, der entsteht zwischen dem Monden-Elohim, also dem Jahwe, und den anderen sechs Elohim. Also auch da ist eine gewisse Trennung auch wieder da. Und durchaus Dinge, wo er sich spießt auch dann sozusagen oder spießen muss. Das sind alles Dinge, die also den Widersachern dann die Tore öffnen. Naja, also es wird ihm jetzt dann geschildert, dass...
Entschuldigung.
Ja, bitte.
Die Widersacher so mächtig, dass sie auch den Elohim-Götter durch die Rechnung streichen können?
Schon. Nur man muss eben immer sehen, dass sie, wie Steiner das immer so schön sagt, abkommandiert sind zu ihrer Aufgabe. Also selbst der Luzifer selber, selbst die luziferischen Kräfte oder auch die avimanischen sind nicht ganz aus eigenem Entschluss in diese Rolle geschlüpft, sondern sie wurden in gewisser Weise dazu bestimmt. Und sie sind für sich genommen eigentlich nicht böse, sondern sie haben eine notwendige Aufgabe in dem Ganzen. Also das heißt, man kann in diesem kosmischen Sinn eigentlich gar nicht davon sprechen, dass das böse Mächte sind. Das Problem ist nur, wenn der Mensch ihnen in falscher Weise Einlass gewährt, dann wird der Mensch böse. Das ist eigentlich das Problem. Weil ohne sie ließe sich die Schöpfung gar nicht verwirklichen. Also sie haben einfach eine Aufgabe, so wie andere Wesenheiten drinnen. Eben um mitzuhelfen, diese notwendige Trennung auch herbeizuführen irgendwo. Und
ja, wenn das Böse nicht existiert im Geistigen, ja, warum wird dann in der Schöpfungsgeschichte jetzt die Rede von Erkenntnis des Guten und des Bösen?
Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Also erstens einmal muss man sehen, wann das Reden von dem Baum des Guten und des Bösen auftritt. Das ist also jetzt genau der Schritt, wo es heruntergeht von der Seelenwelt in die ätherische Welt. Weil der Garten Eden ist nichts anderes als eine Bezeichnung für die ätherische Welt. Und zwar für diese ätherische Welt, die da so in der Mondensphäre sich vor allem bewegt und halt die Erdensphäre noch mit sich enthält. Und da beginnt jetzt der kritische Punkt, wenn sie die Entwicklung also so weit verdichtet, dass sie bis also zum Ätherischen herunterkommt, da entsteht die Möglichkeit durch diese Trennung, die jetzt entsteht, dass gewisse Kräfte, die zwar notwendig sind für die Schöpfung, dass die unter Umständen missbraucht werden können von einem Wesen, das dazu fähig ist, es zu missbrauchen. Letztlich in Wahrheit ist es erst der Mensch, der es missbraucht. Und der Luzifer gibt ihm nur die Möglichkeit dazu, aber die Möglichkeit ist notwendig, damit das überhaupt so weit heruntersteigen kann in die äußere Schöpfung. Und da genau zwischen dem Seelischen und Ätherischen, da ist die Bruchlinie. Das ist die Bruchlinie, die wir haben jede Nacht. Wenn wir schlafen, geht eigentlich unser Ich und das Astralische aus dem Körper, zumindest aus dem oberen Bereich, wenn man es ganz genau schildern will, heraus. Und da, in dem Ich und in dem Astralischen, kann der Mensch gar nicht böse sein. Da draußen, also in der Nacht sind wir alle Engel eigentlich. Ich meine, man sieht nur an der Seele die Wirkung von, die Nachwirkung von bösen Taten, die wir hier im Wachzustand gemacht haben. Im Schlaf können wir nicht böse sein. Ja, zu Recht auch ist es im Rechtssystem so, selbst wenn man nur im Traumzustand ist oder sozusagen nicht ganz die seine Taten beurteilen kann, ist man nicht schuldfähig. Mit Recht. Weil dann dazu gehört also ein waches Ich, dass man schuldfähig werden kann. Nur der Luzifer ermöglicht uns das. Also man kann nicht sagen, der Luzifer ist schuld, dass wir böse sind. Er ermöglicht es uns nur. Und da wir freie Wesen werden sollen, muss uns das ermöglicht werden. Reinfallen tun schon wir selber. Und Arimandetta, also der eigentlich noch schlimmer in den Folgen ist, wenn wir seine Kräfte falsch einsetzen. Aber das liegt an uns. Das liegt an uns, dass wir sie falsch einsetzen. Weil Luzifer und Ariman geben für sich jeder das, was sie geben sollen. Und der Mensch macht einen Fehler, wenn er sie nicht richtig ins Gleichgewicht bringt. Er braucht eigentlich beide. Wenn er sie richtig im Gleichgewicht hat, dann ist das eigentlich das vollkommen Christliche. Das ist nie Luzifer ausschalten, Ariman ausschalten, sondern sie ins richtige Gleichgewicht zu bringen. Nur das ist ein ganz dünner Grat. Ein Stück rüber ist aber mit dem Luzifer auf der falschen Seite oder mit dem Ariman hinunter. Weil seine Aufgabe ist es, zu ziehen von der einen Seite den Menschen in sein Reich. Und der Luzifer zieht nach der anderen. Das ist seine Aufgabe. Das ist nicht böse. Die Schöpfung ließe sich ohne dem nicht verwirklichen. Nämlich freie Menschen herauszubringen. Und wir müssen, um frei zu werden, eben wirklich ganz real dieser Gefahr ausgesetzt sein. Ja, gestern die Nicolina hat so lieb gesagt, naja, reicht es nicht, wenn man das sozusagen im Bild erlebt irgendwie. Das ist nicht genügend, dass man sagt, ja, was Böses hätte es eher geben können, aber nein, es muss wirklich ganz real die Gefahr sein. So, dass ich wirklich mit jedem Schritt real hineintappe in den Fehler. Nicht mehr nur von der Entfernung denken kann, naja, ja, man könnte es auch böse machen, aber natürlich machen wir das nicht. Das wäre keine Freiheit. Weil, das wissen wir doch selber, wenn man so nachdenken und vor allem, wenn man die anderen beurteilen, wissen wir immer ganz genau, wie man es richtig machen tät und wie man sich in der Situation verhalten hätte müssen. Und nur wenn man selber dann drinnen steht in der Situation, schaut es halt doch ein bisschen anders aus. Ich denke an die ganzen Gräuel in der Nazizeit oder so. Und wo viele mitgemacht haben aus Angst, dass was mit dem Strom mitgeschwommen sind irgendwo und sie es halt nicht noch extra schwer machen wollten. Was aber letztlich diese ganze Höllenmaschinerie erst möglich gemacht hat. Nicht? Weil wenn genügend Leute von Haus aus aufgestanden wären, wäre es nicht passiert. Aber man muss doch verstehen, bitte, wenn ein Mensch seine eigene Existenz riskiert, vielleicht die seiner Familie, weil da irgendein Jude, den er gar nicht kennt, halt auch nicht am Deckel kriegt. Und man schaut eh nicht so genau hin, was dann weiter passiert. Na, haben sie ihm heute Scheiben eingeschlagen. Nein, ich will das eh nicht, aber ich schaue nicht hin. Das ist das, was aber die Gräuel möglich gemacht hat. Nur, es ist schon leicht, jetzt den zu verurteilen, der weggeschaut hat. Wenn man selber in der Situation drinnen ist und weiß, ja, aber dann kommst du vielleicht ins KZ oder was und vor allem der Familie auch, weil die Fackeln nicht lang, dann machst du vielleicht doch schüchtern auch den Gruß, obwohl du das eigentlich nicht willst. Und das ist das Tückische, also weil da das bereits so ausgereift war damals, dass es wirklich ein frontaler Kampf gegen das Ich war. Etwa wo das Ich immer gezwungen ist, sich zu verleugnen letztlich. Oder sich zu opfern. Unter Umständen. Und genau das ist es, aber was wir lernen müssen.
Opfern meinst du? Oder?
Bitte?
Den Körper zu
opfern. Den Körper zu, ja, sicher, den Körper zu opfern, ja. Ja, und vorher Schmerzen und Grausamkeiten zu erleben und alles Mögliche, weil das ist ja nicht so gegangen, dass dann kurz ein Prozess aufgemacht, manchmal schon, aber manchmal waren Folter und weiß Gott was alles und Quälen und Ding und also so einfach ist das nicht zu sagen, naja, natürlich mache ich da das Richtige, ich rette den. Und vor allem dann womöglich zu sehen, ich kann ihn gar nicht retten. Ich meine, ich gehe halt dann mit ihm unter und beweise dadurch meine Solidarität sozusagen und leiste dadurch Widerstand. Also äußerlich wird es den vielleicht gar nicht einmal retten. Das kommt dann auch noch dazu. Und trotzdem wäre das die einzige Chance gewesen, also gegen die Sache anzukämpfen. Nur wen will man da wirklich verurteilen dafür?
Wer war stark genug?
Wer konnte zu der Zeit schon stark genug sein? Wenige. Also das ist sicher, es gab dann welche, die natürlich so weit ihr Ich weggeworfen haben, dass sie dann ganz zu Schergen dieses Regimes geworden sind. Die dann irgendwo über den Punkt darüber waren, und auf das haben sie ja spekuliert, die dann selber also zu Tätern wurden. Nicht nur zu welchen, die wegschauen und die sie umdrehen, sondern die selber aktiv in dem tätig werden. Eigentlich aus Hass auf sich selber in Wahrheit.
Ja.
Aus Hass auf ihre eigene Schwäche und danke. Das. Das ist halt leider die Tragik der Menschheitsentwicklung, dass die Menschheit durch solche Situationen letztlich, ich will nicht sagen durchgehen musste, aber dass die Wahrscheinlichkeit durch sowas durchzugehen halt sehr hoch ist, weil die Realität erlebt werden muss, also dieser Kräfte. Weil man hat es ja mit gewaltigen Kräften zu tun. Und das Ich ist erst ein wirklich freies Ich, wenn es ihm gelingt, diese zwei starken Kräfte, Luzifer und Ahriman, im Zaum zu halten. Und zwar eben, indem er sie im Gleichgewicht hält. Das ist wie bei einer Waage.
Aber immer sensibler und immer mutiger.
Hoffentlich. Hoffentlich. Das ist der Sinn der Sache jedenfalls. Nein, wir werden es auch. Und nur die nächsten Herausforderungen kommen halt schon auf uns zu und es wird jetzt immer mehr in der Zukunft sich im eigenen Seeleninneren der Kampf abspielen. Das ist die nächste Stufe, die kommt, und nur man darf sich dann nicht vorstellen, dass das einfacher wird deswegen.
Der große
weil wenn sich's im Seelischen dann abspielt und sich dorthin verlagern kann, dann spielt es aber eben nicht als das bloße Spiegelbild ab, wie wir heute das Seelische erleben, sondern dann wacht unser Bewusstsein für die Realität des Seelischen auf. Und dort spielt es dann ab. Und das ist noch dramatischer als die äußeren Kämpfe in Wahrheit. Und noch gefährlicher in einer gewissen Weise, weil es noch unmittelbarer das Ich gefährdet. Und das kommt auf uns zu. Ist aber verbunden damit, dass immer gewisse sagen wir hellsichtige Wahrnehmung oder wie auch immer, eintritt bereits. Weil da muss ich eben das reale Seelisches erleben, nicht das Spiegelbild, das wir haben. Wir haben ja eben bloß ein Spiegelbild davon einmal. Wir wissen ja von unserem Ich und von unserer Seele eigentlich nichts in Wahrheit. Das sind blasse Spiegelbilder. Die Realität ist ganz andere und vor allem merkt man dann, wie stark verankert in unserem eigenen Seelischen eben auch die Widersachermächte sind. Die haben sich da drinnen schon ihre Nester gebaut und die sind gewaltig. Aber darum ist es wahnsinnig gefährlich, diesen Blick dafür zu öffnen, zu einem Zeitpunkt, wo das Ich noch nicht stark genug ist. Weil dann wären wir nicht fertig damit. Weil das ist halt der Punkt, solange wir das Bewusstsein für die Realität dieser Kräfte noch nicht erlangt haben, solange haben wir Hilfe dabei, damit umzugehen. Aber in dem Moment, wo wir aufwachen dafür, haben wir diese Hilfe nicht mehr. Jedenfalls nicht so unmittelbar. Ich meine, wir können dann immer den Christus als Hilfe herbeirufen, sozusagen, wenn wir uns in unserer Seele stark genug mit ihm verbinden können, dann ist er als reale Kraft da, nur das müssen wir erst können. Er kommt nicht von selber. Das geht gar nicht. Dann das müssen wir ihm das Tor öffnen, sozusagen, in unserem Ich. Aber das heißt, da fangen aber auch die Gefahren einer esoterischen Entwicklung an. Weil wenn das Ich nicht stark genug ist und da reinkommt, dann stürzen die los. Beide. Beide. Und den guten Göttern, wenn man so will, sind die Hände gebunden. Sie können uns dann in der Situation nicht helfen. Und daher muss man sehr vorsichtig sein mit dem esoterischen Weg wirklich, also wenn man den Blick dafür öffnen will. Vor allem, wenn man ihn bewusst öffnen will. Es ist noch was anderes, wenn altes atavistisches Naturhellsehen nachwirkt, in dem noch sehr stark geistige Kräfte von außen wirken und führen das Ganze. Obwohl es zwar heute schon meistens auch luziferische sind, aber selbst das ist noch ungefährlicher, als wenn ich es im modernen Sinne bewusst aus dem Ich herausgehe, aber das Ich nicht stark genug dazu noch ist. Und das ist, kann dann sehr viel Unfrieden jedenfalls in der Welt erzeugen. Das ist eine große Gefahr. Na, ich lese euch jetzt so zwischendurch einmal. Wir haben es ja jetzt im Hebräischen, also das in den Bibeltext gelesen. Ein Stück davon in einer bisschen anderen Variante. Wir haben das letzte Mal den Schöpfungsbericht im Übrigen angeschaut, nach der Schrift Die Schatzhöhle oder eine Sammlung ist das aus der Schule Ephraim des Syrers. Das ist ein Kirchenvater, hat gelebt also zur Zeit Konstantins, also zur Zeit, als das Christentum vom Römischen Reich als Staatskirche anerkannt wurde, also die Verfolgung eingestellt wurde und es zur staatstragenden Kirche wurde.
300, 400 nach Christus?
Ja, das ist so, also der Ephraim der Syrer ist so um 350 nach Christus herum ungefähr. Das ist so die Zeit, also Konstantin, die konstantinische Wende, ein bisschen früher schon, aber will ich jetzt nicht noch einmal lesen, es gab ein paar ganz interessante Variationen, aber heute eine andere Variation. Also gerade zu dem Thema jetzt, wo der Herr jetzt für den Adam die anderen Geschöpfe macht, damit er nicht allein ist, weil es ist nicht gut, wenn der Mensch alleine ist. Also dass der Adam alleine ist. Auch interessant, jedes Wort muss man auf die Waagschale legen. Wir haben einerseits gesagt, die Trennung führt zum Bösen, aber es ist auch nicht gut, wenn der Mensch alleine bleibt. Das heißt, wenn diese Trennung nicht stattfindet, weil dann würde das Schöpfungsziel nicht erreicht. Dann wäre das schlecht. Und schlecht ist immer dann, wenn sich in der äußeren Schöpfung nicht das realisieren lässt, was als geistiger Impuls, als geistige Intention dahinter steckt. Wenn sie das nicht voll ausleben kann. Also es ist ein Dilemma irgendwo in der ganzen Geschichte.
Das Dilemma der Junggesellen.
Ja, genau. Schauen wir uns an, wie das im Koran geschildert wird. In der zweiten Sure wird nämlich auch gerade so ein Stückchen aus der Paradieseserzählung geschildert. Und zwar eben gerade dort, wo der Herr eben diese Geschöpfe macht. Wie da dein Herr sprach zu den Engeln, ich will setzen auf Erden einen Stellvertreter. Sie sprachen, Willst du auf sie setzen einen, der sie verdirbt und Blut vergießt? Da wir doch preisen deinen Ruhm und Heiligen. Er aber sprach, ich weiß, was ihr nicht wisset. Also zu den Engeln sagt er das. Nun lehrte er den Adam alle Namen der Geschöpfe, dann führte er sie den Engeln vor und sprach, sagt mir die Namen doch von diesen, wenn ihr die Wahrheit redet. Sie sprachen, Preis sei dir, wir haben kein Wissen, als was du uns lehrest, denn du bist der Wissende, der Weise. Da sprach er, Adam, sag die Namen ihnen. Und als er ihnen nun gesagt, die Namen sprach er, habe ich es euch nicht gesagt? Ich weiß die Herrlichkeit des Himmels und der Erde und weiß das, was ihr zeigt und was ihr zeigt und was ihr berget. Zu den Engeln. Und wie wir da zu den Engeln sprachen, fallet nieder vor Adam. Also die Engel, alle Engel sollen, die ganzen Engel hierherhin sollen vor dem Adam niederfallen. Und sie fielen nieder, nur Iblis weigert's und war stolz und war von den Verleugnern. Der Iblis ist der Luzifer. Wir sprachen, interessant, dass da das Wir immer vorkommt. Adam, wohne du und dein Weib im Garten hier und esst von ihm die Fülle, wo ihr wollet. Nur nahet diesem Baum nicht und sündigt. Also den Baum der Erkenntnis, ist zwar da nicht direkt ausgesprochen, aber also diesem Baum sollen sie nicht nahen. Es ist später dann irgendwo, wird es erwähnt, dass es der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen ist. Doch Satan ist es jetzt, Shaitan, machte sie entgleiten und das verlieren, was sie hatten. Wir sprachen, geht hinab von hier und seid einander Feind auf Erden. Auf Erden sei er Aufenthalt und Nießbrauch einer Frist. Nießbrauch, das ist die Übersetzung. Also, das ist die Übersetzung von Friedrich Rückert. Dichter war das auch hauptsächlich. Und bei mir gleich um die Ecke ist im Berchtesgaden, das ist die Friedrich-Rückert-Gasse, da fahre ich jeden Tag durch.
Ja, der letzte Satz.
So, also, wir sprachen, geht hinab von hier und seid einander Feind. Auf Erden sei euer Aufenthalt und Nießbrauch einer Frist. Nießbrauch. Ja, Nießbrauch, das ist also ein alter Ausdruck. Nießbrauch ist also, ihr dürft es nutzen, oder? Im Institut haben wir einen Fruchtgenussvertrag für die Klimtwiller. So was ist das. Wir können auch sagen, wir haben den Nießbrauch für die Klimtwiller. Also wir dürfen sozusagen genießen, was sie an Früchten abwirft.
Aber nur eine gewisse Zeit.
Ja, genau. Genau, ja, so steht in einer Frist, steht ja, Nießbrauch einer Frist. Dem Adam aber wurden Worte zuteil von seinem Herrn, zu dem er sich bekehrte, und er ist der barmherzig Zugekehrte. Ja, also den Adam aber wurden Worte zuteil von seinem Herrn, zu dem er sich bekehrte, und er ist der barmherzig Zugekehrte.
Gott zugekehrt,
meinst du? Ja, Gott zugekehrt. Nein, Gott ist ihm barmherzig zugekehrt, dem Adam. Also so ganz verdammt hat er doch nicht. Er ist zwar aus dem Paradies rausgeschmissen, aber er ist nicht ganz verdammt worden. Drückt sich aus. Also das ist eine ziemlich lange Sure, diese zweite Sure.
Wie heißt diese Sure?
Also in Arabisch weiß ich es nicht, in der Übersetzung heißt sie die Kuh. Kann sein, also ich weiß nicht, wie es im Arabischen heißt. Ich werde dann der nächste Ausbauschritt, dass wir Arabisch studieren. Aber jetzt haben wir noch genug mit dem Hebräischen. Aber es ist interessant, es werden danach dann die Kinder Israels zum Beispiel angesprochen vom Herrn und so weiter. Also es ist wird eigentlich total integriert, diese Geschichte.
Kinder Israels, die bewusste Seele, der bewusste Mensch.
Ja. Ja, also was hat es mit diesem Namen auf sich, warum da so das so gesondert erwähnt wird? Naja, der Name ist ja eigentlich etwas, was nicht nur eine äußerliche Bezeichnung ist, im ursprünglichen Sinn zumindest. Auch wenn man in die Vergangenheit zurückgeht, die Namen, die den Menschen gegeben wurden, sollten eigentlich ihr Wesen ausdrücken. Weil, und zwar im allertiefsten Sinn, wenn man denkt, die ganze Welt ist aus dem Wort heraus entstanden, dann drückt der Name das Wesen der Sache eigentlich aus. Also das heißt, wer den Namen kennt, der kennt den tiefsten Schöpfungsurgrund in Wahrheit. Das heißt, der Herr formt zwar diese Gestalten, aber der Adam kennt die Namen. Das heißt, er kennt genau die Schöpfungsquelle, genau den Schöpfungsplan eigentlich drinnen. Ja, wir tragen dieses Wissen in uns. Wir kennen die Namen aller der Wesen, die da draußen sind. Und wir tun uns nur heute unheimlich schwer, uns ihrer zu erinnern. Wissenschaft betreiben heißt eigentlich nach diesen Namen wieder suchen. Das heißt, das Wesen dieser Pflanzen, Tiere, Mineralien und so weiter zu ergründen und darauf zu kommen, in letzter Konsequenz, die sind Teil unseres Wesens in Wahrheit. Ein Teil, den wir vorübergehend verloren haben. Das ist eigentlich die Aufgabe der Wissenschaft. Nicht so, wie es heute betrieben wird natürlich, aber wo wir dann willkürliche Namen verteilen, vielfach. Und man kann sagen, so wie es jetzt teilweise ist, ist es noch das Gegenteil davon geradezu. Aber auch das hat seinen Sinn, weil gerade am Gegenteil kann man sehr oft einmal erst erkennen, wo der richtige Weg ist. Nicht, weil wenn ich irgendwo lauf und dann in der Sackgasse komme und an der Mauer ansteht, dann weiß ich wenigstens, der Weg war es nicht. Probieren wir es in der anderen Richtung. Und so ein bisschen geht es uns auch. Und wir sind eben, ich meine, die Physiker zum Beispiel sind schon an die Mauern angerannt und haben eine gewisse Umkehr eingeleitet. Also das hat alles durchaus sein Gutes. Der Name hat natürlich dann auch, der Name, den man einem Menschen gegeben hat, hat in den alten Kulturen daher auch immer eine große Bedeutung gehabt. Und bei den Ägyptern zum Beispiel war das ganz, ganz wichtig. Und jeder Mensch hat bei der Geburt zwei Namen mitbekommen. Einen geheimen Namen, den kannte nur die Mutter. Der ist eigentlich nie ausgesprochen worden oder was. Und einen öffentlichen Namen. Und weiß ich nicht, wenn dann irgendwelche Rituale gab oder wo, wenn man Menschen schädigen wollte und dergleichen, das hat ja alles dort in der ägyptischen Zeit, so diese Künste auch ihren Ursprung, also die so ein bisschen ins Schwarzmagische auch gehen. Die konnten nur wirken, wenn man den geheimen Namen wusste. Mit dem äußeren Namen reicht nicht, weil der äußere Name ist halt bezeichnet irgendwie die äußere Hülle, aber da ist der eigentliche Kern des Wesens nicht erfasst.
Das ist ein
Ja.
Das hat der Teufel gesagt. Mhm. Zuletzt dann, ne? Du musst deinen Namen wissen.
Mhm. Richtig. Ja, absolut. Das ist genau das Motiv. Also, auch eben den Teufel zu erkennen. Auch das sozusagen, wenn man seinen Namen kennt, halt seinen wirklichen Namen, dann durchschaut man ihn. Dann hat er keine Chance mehr. Aber halt nicht mit den äußeren Bezeichnungen allein, das reicht nicht aus. Also Name steht eben wirklich dafür, dass man das geistige Wesen erkennt. Das ist gleichbedeutend damit. Und warum es jetzt mit Namen oder mit unserer äußeren Sprache vergleicht ist, weil es auch im hellsichtigen Erleben dann durchaus als etwas Tönendes empfunden wird. Ich lese euch vielleicht ein Stückchen vom Steiner vor, weil das so schön schreibt. Ja, da. Also wie man zu dem Erleben des Namens, des eigentlichen Namens kommt. Im Physischen nehmen wir die Wirklichkeit durch die 5 Sinne wahr. Oder durch die 12 Sinne, wie auch immer. Also, denken wir uns aus dem physischen Körper gehoben, ohne die 5 Sinne, den Weltenraum ganz dunkel, dann leuchten unsere Seelen. Denken wir uns, die Gefühle gingen von uns weg, dann haben wir auch die astrale Welt hinter uns gelassen und wir klingen in der geistigen Welt in einem Tone voll und unbehindert nach allen Seiten aus. Im Physischen sind wir durch unser Karma, unseren Charakter, unsere Verhältnisse behindert. Im Geistigen können wir uns nicht anders geben, als wir sind. Wir klingen, wie wir sind. Die geistige Welt klingt in Sphärentönen. Jeder von uns hat in der geistigen Welt einen Namen, den wir im Laufe der Entwicklung erfahren werden. Es ist nicht unser irdischer Name. Durch Intuition offenbart sich uns die geistige Welt. Das heißt, es kommt irgendwann einmal ein Moment, wo wir wirklich unser eigenes Wesen erkennen. Das ist ganz schwer, weil wir wissen von unserem Ich noch so unendlich wenig. Im Grunde wissen wir nicht viel mehr davon, als wir haben eins. Dessen sind wir uns gewiss und das stimmt auch. Aber wenn wir dann überlegen, naja, aber wie ist das Ich eigentlich? Dann fallen uns sicher viele Dinge ein, aber diese vielen Dinge sind gar nicht das Ich. Da fällt uns ein, also ja, welche Eltern haben wir, wo sind wir aufgewachsen, was habe ich in der Schule gelernt, was sind meine Überzeugungen, das ist alles noch nicht das Ich. Da hat vielleicht das Ich ein bisschen schon eingegriffen manchmal, aber das meiste übernehmen wir. Wir müssen uns nur vorstellen, schon mal alleine, wie wäre es, wenn wir 50 Jahre früher in, weiß ich nicht, Südafrika geboren wären. Wie anders wäre unsere Umgebung und vielleicht als Schwarzer. Wie anders wäre unser ganzes Erleben gewesen, was wir gelernt haben, was wir als Wissen in uns tragen. Wir würden über die meisten Dinge ganz andere Ansichten haben, als wir sie jetzt hier haben. Und das hat direkt mit unserem Ich noch nichts zu tun. Man kann nicht so sagen, es hat schon einen Grund, warum wir uns einen bestimmten Ort gesucht haben zur Verkörperung. Das kommt schon aus unserem Ich, dass wir uns den Ort suchen. Aber trotzdem sind das einmal die ganzen Äußerlichkeiten, die wir aufnehmen. Bis in unseren Gedächtnisschatz hinein. Das sind alles Äußerlichkeiten noch. Und das Ich ist nur das kleine Fünkchen, das dem Ganzen da und dort individuelle Note gibt. Viel mehr tun wir gar nicht. Dass wir dem ein bisschen noch eine eigene Nuance geben. Und das heißt, weil wir sind eben wirklich Ich im Grunde nur dort, wo wir absolut schöpferisch sind. Wo wir wirklich aus dem Nichts etwas tun, was sich überhaupt nicht ableitet von dem, was wir gelernt haben, von dem, wo wir aufgewachsen sind, was mit dem überhaupt nichts zu tun hat. Und das fängt zwar schon relativ früh an, dass wir solche kleinen Änderungen in unserem Wesen vollbringen, aber meistens noch sehr unbewusst. Das heißt, das Ich arbeitet einmal großteils noch unbewusst. An uns arbeitet die Seele um, arbeitet die Lebenskräfte ein bisschen um, arbeitet ein bisschen sogar den physischen Körper um. Wenn man denkt zum Beispiel an den Gehirnstrukturen, arbeiten wir dauernd ununterbrochen, bilden sich da neue Synapsen, neue Nervenverbindungen irgendwo. Da arbeiten wir wirklich bis ins Physische hinein. Also da sogar einmal am stärksten. Und im Knochensystem am allerwenigsten, so unmittelbar zumindest. Aber das Knochensystem, die berühmte Rippe, die ja jetzt auch schon eine Rolle gespielt hat, ist ja was sehr Interessantes, weil im Inneren, im Knochenmark ist aber die Blutbildungsstätte und Blut ist der physische Träger des Ich. Also auf den Strömen des Blutes sozusagen fährt das Ich durch den Körper oder wirkt durch den Körper. Und das hat seinen Ursprung, aber gerade im Inneren des Teils, das am wenigsten dem Ich zugänglich ist. Weil gerade also die Knochenstruktur können wir hier, wenn wir auf Erden verkörpert sind, fast gar nicht beeinflussen. Das ist also praktisch, war der Christus der Erste, der sich bis ins Knochensystem inkarniert hat. Und irgendwann in unserer letzten Inkarnation werden wir das auch müssen. Das heißt, wir werden dann so weit sein, dass wir auch in der irdischen Inkarnation wirklich das Knochensystem so umformen, dass es unser Individuelles, ganz Individuelles wird. Ich meine, wie schaut es jetzt aus? Wir bringen uns aus der Vergangenheit, das heißt aus einem früheren Erdenleben, die Form, Gestalt vor allem des Schädels mit. Das bringen wir uns mit aus der früheren Inkarnation. Und zwar durch die Taten, die wir im äußeren Leben gesetzt haben, damals bestimmt, wie der Schädel geformt ist. Das heißt, im Grund haben wir die reale Imagination des vergangenen Lebens in Form des Schädels vor sich, bei jedem Menschen. Wir können es halt nur nicht lesen. Wir können es nur nicht lesen. Wenn wir das enträtseln könnten, wüssten wir also, wie die vergangene Inkarnation war, nämlich die Taten der vergangenen Inkarnation.
Du meinst die Form des Knochens?
Ja, die ganze Knochenform, ja, die ganze Schädelform, auch der Gesichtsschädel, alles. Aber bitte heißt nicht, also, dass wir damals ähnlich ausgeschaut haben. Es hat nichts mit dem Aussehen der damaligen Zeit zu tun, weil der Kopf damals war das Bild der vorvorletzten Inkarnation. Also damit hat es überhaupt nichts zu tun. Es hat was zu tun, was wir dann wirklich im Grunde mit dem Körper an Taten gesetzt haben in der Welt. Also da geht es wirklich vor allem um die äußeren Taten dann, die wir gesetzt haben. Das formt den Schädel. Also man kann schon sagen, wer der wenig getan hat, wird dann ein wenig strukturierten Schädel haben. Der wird irgendwie einförmiger sein vielleicht. Und so fort. Aber dann entwickeln wir zusätzlich noch den Brustkorb mit den Rippen eben, also den mittleren Bereich, und dann die Gliedmaßen auch dazu. Ist das Kind oder der Embryo, das wächst ja alles aus dem Kopf heraus. Das ist jetzt aber ein reines Erdenprodukt. Hier in dieser Inkarnation. Das leitet sich nicht von der vergangenen Inkarnation ab. Und wartet darauf, von uns in Bewegung gesetzt zu werden und dann für die nächste Inkarnation die Schädelbildung vorzubereiten. Also das ist halt ein Aspekt davon. Und das heißt, wir können aber so lange, oder wir müssen so lange zu einer neuen, das ist ein interessanter Aspekt, wir müssen so lange immer wieder zu einer Erdeninkarnation herunter, solange es uns nicht gelingt, mit unseren Gliedmaßen, die unser Karma hervorrufen, nicht nur diese Taten zu begehen, sondern wenn es uns gelingt, das Knochensystem, das da drinnen steckt, in der Inkarnation selber umzuwandeln, sodass es Ausdruck des Ich wird. Wenn es das gelingt,
während des irdischen Lebens,
dann passiert nämlich das, dass wir gerade dadurch nur mehr Taten in die Welt setzen, die kein Karma erzeugen. Weil wodurch erzeugen wir das Karma? Das Karma erzeugen wir dadurch, dass wir gewisse Dinge schlecht machen, böse machen, wenn Leid zufügen, sonst etwas. Das liegt aber gar nicht am Ich unmittelbar, sondern das liegt daran, dass das Ich zu schwach ist, die Wirkung der Widersacher aufzuhalten, die jetzt zum Beispiel durch unsere Gliedmaßen wirken. Wenn wir die Gliedmaßen, und zwar bis in ihre innere Struktur hinein, ganz zum Ausdruck des Ich machen, das rein schöpferisch aus dem Geistigen tätig ist, dann sind alle Taten, die wir daraus setzen, mit dem Geistigen voll vereinbar. weil sie voller Ausdruck des Geistigen sind. Und damit erzeugen sie kein Karma mehr. Weil das Karma entsteht nur dadurch, dass sie eben nicht vollkommener Ausdruck dessen sind, was als Geistiges durch sie wirken will. Das ist das Problem. Und was wir öfter schon gesagt haben, böse oder hässlich, was das Gleiche in dem geistigen Sinn ist, bedeutet, dass das äußere Erscheinungsbild, die äußere Tat nicht vollkommen dem geistigen Impuls entspricht, sondern dass halt ein Teil nicht zur Geltung kommen kann. Wenn das vollständig zur Geltung kommen kann, dann kann es nicht mehr böse sein, dann ist es vollkommen im Grunde. Also das heißt, die letzte Inkarnation wird so sein, dass das wirklich vollkommener Ausdruck der Individualität wird, bis ins Knochensystem hinein. Der Christus ist der Erste, der dieses Ziel erreicht hat. Darum auch ganz wichtig, dass das so erwähnt wird, es soll ihm kein Knochen gebrochen werden, sollen die Beine nicht gebrochen werden und so weiter. Wobei es jetzt gar nicht auf die Äußerlichkeit angekommen wäre, sondern es ist einfach ein Bild dafür, zu zeigen, also dieser Prozess muss vollendet werden, wie wichtig das jetzt ist, dass da die vollständige Umwandlung bis ins Knochensystem hinein passiert. Das soll damit eigentlich angedeutet werden. Dass da also, und zwar im Grunde im Moment des Todes ist die vollkommene Inkarnation da. Und da folgt dann gleich die Exkarnation. Aber da sind wir noch weit davon entfernt. Wir haben es eben jetzt ganz stark nur im Inneren, im Knochenmark, wo die Blutbildung erfolgt. Dort ist unmittelbar das Ich drinnen. Aber das kann eben gerade die Gestaltung des Knochens noch nicht mitbestimmen. Oder kaum. Und das muss einmal kommen. Daher das ganz Wichtige, die Geschichte, die da mit der Rippe anfängt. Rippe, nicht der Schädel. Um die Rippe geht's zunächst. Das hängt auch, warum gerade die Rippe ist auch interessant. Man kann ja sagen, naja, warum nicht der Fußknochen oder der Röhrenknochen? Ich meine, es wäre vielleicht poetisch irgendwie unschöner, die Rippe klingt wesentlich besser. Die Rippe hat was mit dem mittleren, mit dem rhythmischen System zu tun. Die Gliedmassen haben mit dem Stoffwechselsystem zu tun, das in der Form, in dem Zeitpunkt noch keinen Sinn macht. Also wo sich diese Schilderung abspielt. Wir haben es ja noch nicht mit dem körperlichen Menschen zu tun. Rippe ist hier auch erst in einem sehr übertragenen Sinn gemeint. Das ist eigentlich ein, weil wir haben noch nicht den Körper. Adam und Eva sind da noch nicht zwei Mandel und Weiberl wie wir heute. Das sind, wir haben gesagt, die zwei Hälften der Erdenmondensphäre. Es hat was Sphärisches, was Sphärisch-Mondenhaftes. Und dieses Sphärisch-Mondenhafte hängt sehr stark mit der Bildung des Brustkorbes auch zusammen. Der Kopf ist eine Kugel, das ist nicht einmal eine Halbkugel, das ist so eine Mondensichel irgendwie, wenn man sich das anschaut. Und dann unten wird es strahlig. Erst. Aber das entsteht wirklich erst, wenn wir dann unten als einzelner Mensch auf der festen Erde stehen. Dann kommen die Gliedmassen heraus. Das ist also erst etwas, was nach dem Sündenfall dann passiert, wenn sie wirklich ganz hinunterstürzen. Und wo dann der Moment ist, wo durch dieses Hinunterstürzen dann auch noch mehr Zerspaltung auftritt, wo eben jetzt dieses Adam- und Eva-Wesen, die zwei, in eine Mehrheit sich aufteilen oder sich aufzuteilen beginnen. Also dann kommen Kain und Abel dazu als die Kinder und so weiter. Aber das ist im Prinzip auch ein Teilungsprozess. Und im Übrigen natürlich auch schon die Kain und Abel-Geschichte ist auch noch nicht so ganz so natürlich der Mensch, wie wir heute sind. Es ist auch klar, das ist auch noch viel früher. Aber es sind alles Schritte auf dem Weg dorthin. Also diese Rippe, die gebildet wird, heißt eben wirklich, dass die ersten festen, kristallinen, kristallisierenden Strukturen entstehen in diesem Erden-Monden-Gebilde. Und ziemlich massiv sogar entstehen.
Wodurch, Entschuldigung, diese Kristalline entstehen?
Naja, wodurch entstehen die? Also das hängt natürlich stark mit der Jahwe-Wirkung zusammen. Einerseits, der hat schon mit den Kristallisationskräften zu tun, weil Jahwe ist jetzt zumindest zu dem Zeitpunkt der Hauptvertreter der Elohim, der Geister der Form. Die Geister der Form haben von Haus aus schon also so die Perspektive dorthin, wir bringen die Schöpfung jetzt so weit, dass sie feste Formen gewinnt. Das hat es bis jetzt noch nicht gegeben. Die Entwicklung davor, ihr kennt das, der alte Mond, der der Erdentwicklung vorangegangen ist, hat es nur bis zum flüssigen Element, zum Wasserelement gebracht. Von mir aus sehr zähflüssig, wie auch immer. Aber da gab es noch nichts Festes, Kristallines. Wobei Flüssigkeit kann für sein, selbst Glas ist eigentlich in Wahrheit eine zähe Flüssigkeit. Schaut nicht so aus. Der Wind halt nur sehr, sehr langsam. Dadurch macht es einen ziemlich festen Eindruck. Aber es ist nicht, im Wesentlichen zumindest nicht kristallin. Also festes Erdelement heißt wirklich kristallisiertes Erdelement. Das ist eine Kristallstruktur entsteht, das machen die Geister der Form. Das heißt, der eigentliche Impuls geht von Jahwe aus. Von dem Monden Elohim, der diese Kräfte im guten Sinne in die Erde hineinschicken soll. Nur sie werden dann noch vergröbert durch den Herrn Ahriman, halt, der auch in dieser Richtung wirkt. Und das Ganze jetzt aber verdichtet und materialisiert in einer Weise, wie es eben nicht passieren hätte sollen. Also man kann sich ja ruhig das Bild vorstellen, im Idealfall wäre es ein reiner, lichtoffener Kristall und der Herr Ahriman macht es also zu was Dunklem, Finsterem, zum Beispiel zu etwas Metallischem. Mhm. Also Metalle sind so was Eigenes, sie haben so eine gewisse Art von Kristallstruktur, haben aber die Weichheit und Verformbarkeit in gewisser Weise auch von Flüssigkeiten. Metalle lassen sich verformen, walzen und dergleichen, manche besser, manche schlechter. Und trotzdem ist ein gewisses Kristallgitter drinnen, aber sie sind absolut nicht lichtoffen. Sie werfen das Licht zurück. Das ist was typisch Arimanisches, das Licht wird hinausgeschleudert. Ja, aber an der Oberfläche glänzt es. Da ist der Luzifer auch ein bisschen an der Oberfläche beteiligt. Dort glänzt es. Und verführt das Gold dann ganz besonders. Das ist was sehr Luziferisches dann. Aber auch dort verbirgt sich im Hintergrund wieder der Ahriman, der es dicht und schwer macht. Und dort gerade aus dem dichten und schweren Bereich das Licht ausschließt. Man könnte sagen, dadurch entsteht sogar die Schwere. Dadurch entsteht die Schwere eigentlich. Wenn das ganz durchlichtet wäre, dann gäbe es nur die Leichte in Wahrheit. Man muss das Wort direkt erfinden dafür. Wobei selbst heute die schönsten, klarsten Kristalle eben in Wahrheit immer noch verfinstert sind im Vergleich zu dem, wie sie hätten sein sollen. Das ist das, was in der Apokalypse des Johannes genannt wird, das gläserne Meer. Da ist vom gläsernen Meer die Rede. Das gläserne Meer ist eigentlich diese ideale, lichtoffene Kristallwelt, die sozusagen das reine Produkt der Geister der Form wäre. Die aber durch die Widersacherkräfte ist es eben dann nicht mehr so rein geworden. Das ist das Problem dann daran. Und dadurch ist auch, gerade durch diese arimanischen Kräfte, die da auch drinnen bleiben, ist die Verhärtung zu weit fortgeschritten. Das hat ja dann später dazu geführt, dass der Mond als eigener Himmelskörper abgetrennt wird, der einen großen Teil dieser Kräfte mitnimmt. Und die Erde dann zumindest ein bisschen offen ist fürs Licht. In Wahrheit. Und dadurch auch bildsamer, beweglicher ist. In einer gewissen Weise. Im Übrigen bildsam und beweglich, wenn man das auf einen Kristall bezieht, Ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt. Ein Kristall, der wirklich hart ist, wie ein Diamant zum Beispiel, und trotzdem aber fest ist, trotzdem nicht gleich zersplittert, wenn man schief anschaut, ist es gerade deswegen, weil er nicht vollkommen geometrisch gebaut ist. Wenn er das nämlich wäre, hätte er keine Möglichkeit, auch nur dem geringsten Druck, der auf ihn ausgeübt wird, auszuweichen. Wenn man sich vorstellt, wenn er innerlich ganz regelmäßig gebaut ist, dann kann er nicht mehr ausweichen. Von mir aus, wenn man sich das mit dem Atombild vorstellt, die Punkte und die da. Wenn die ganz genau angeordnet sind, kann sie innerlich nichts mehr bewegen. Wenn da drin einmal ein Loch ist, kann er uns rüberrutschen. Dann kann er dem Druck ausweichen. Also in Wahrheit sind da drinnen, ist so ein Kristall nämlich in Schichten gebaut. Gehen wir weg von dem blöden Atombild. Wie nämlich so ein Kristall wirklich gebaut ist, kann man sehr leicht verfolgen. Jeden Winter, wenn man die Eisblumen am Fenster betrachtet, da sieht man, das sind eigentlich Pflanzenwuchsformen. So wächst ein Kristall. Und im Grunde entsteht der äußerlich regelmäßig gebaute Kristall dadurch, dass viele, viele solche Schichten übereinander und ineinander wachsen. Das heißt, das ist ganz differenziert, das ist eben gerade nicht streng geometrisch. Mhm. Wenn es bis dorthin kommt, das wäre, wenn dieser Prozess bis zum Ende kommt, dass alles vollgestopft ist mit Stoff. Wenn das ganz vollgestopft ist, dann würde zwar aus diesen Bewegungsformen entstehen, aber wenn es ganz voll und dicht ist, ist das weg. Das ist wie einmal Pflanzenformen auf und noch einmal Pflanzenformen darüber, noch einmal und noch einmal, bis ich eine einheitlich grüne Fläche habe. Dann sehe ich nichts mehr, dann ist alle Struktur weg im Grunde. Also das Geheimnis, dass eine Struktur da bleibt, ist, dass ich es eigentlich nicht ganz fertig mache. Wenn ich sage, ja, da ist noch ein Loch, dann kann ich auch noch was reinmalen, irgendwann habe ich eine grüne Fläche wie da. Dann ist es zu. Und das macht der Ahriman. Der macht den Prozess so lang, bis er abstirbt, bis es nicht mehr geht, weil er ganz, ganz am Ende ist. Ein realer Kristall normalerweise kommt nicht ganz bis zu dem Punkt, sondern bleibt ein bisschen vorher stehen. Und dadurch sind Löcher sozusagen drinnen. Und gerade durch die Löcher hat er die Möglichkeit, den Druck auszuweichen. Wenn er das nämlich nicht hätte, man kann nahezu perfekte Kristalle künstlich züchten, die sind so spröde, dass man nur mit einer Stecknadel ankommen braucht und der zerspringt. Zerspringt einfach. Weil er hat keine Möglichkeit, die einzige Möglichkeit auszuweichen ist zu zerspringen. Und ein realer Kristall, ein gewachsener sozusagen, der ist viel elastischer in Wahrheit. Selbst so ein Diamant oder was. Man sieht ihm das nicht an, aber er hat seine Zähigkeit gerade dadurch, dass er dem Druck ausweichen kann. Und da muss man schon ordentlich, um so einen Diamant zu schleifen, zu spalten oder so, da braucht man schon ordentliche Kraft dazu. Ja, man kann, wenn man die Richtung, da muss man aber genau die richtige Richtung erwischen und so weiter, dann kann man sie spalten und dann bricht er an bestimmten Stellen. Aber also es wäre jedenfalls aber die Gefahr bestanden, dass diese arimanischen Mondenkräfte, also die das Gegenbild dieser Jahwe-Kräfte sind. Jahwe macht es eigentlich lebendig, aus dem Lebendigen heraus. Der Ahriman versucht es zur Erstarrung zu bringen. Diese Kräfte sind mit dem Mond zum großen Teil hinausgeschleudert worden. Es sind jedenfalls Kräfte, die dem Ahrimanischen verwandt sind. Und die sind hinausgeschleudert worden. Aber bis es soweit war, da sind wir schon also in der Zeit nach dem Sündenfall dann drin, ist also schon ein bisschen ein Vorgriff, war es so, dass dadurch die Menschen es immer schwerer hatten, sich auf Erden zu verkörpern. Wir sind ja nach dem Sündenfall bereits in der Phase drinnen, wo die Spaltung immer weitergeht und langsam der irdisch-körperliche Mensch entsteht. Noch immer nicht so dicht wie wir jetzt, aber trotzdem. Also da entstehen schon Einzelmenschen. Das heißt, dieses Adam- und Eva-Wesen bringt Tochterwesen, Sohnwesen hervor, Kain und Abel und so weiter halt. Die sind alle am Anfang noch nicht so zu denken wie wir, aber sie sind auf dem Weg in die Körperlichkeit hinein. Und das heißt aber auch, dass dieses einheitliche Seelengebilde, das sich, als die Eva erschaffen wurde, schon einmal in zwei Seelengebilde geteilt hat, sich in immer mehr Seelengebilde auch teilt. Und jedes nimmt so einen Ich-Funken auf. Das heißt, jedes dieser Seelengebilde ist vorbereitet, kann man auf der anderen Seite sagen, aus dieser höchsten schöpferischen Quelle heraus zu schöpfen. Das ist gleichbedeutend mit dem, den Ich-Funken aufnehmen. Also man darf sich das nicht so räumlich vorstellen, also da kommt so eine Sternschnuppe, das ist das Ich und befruchtet die Seele, sondern eigentlich durch die Art, wie dieses Seelengebilde, das aber bereits mit was Ätherischem und sogar mit einem ersten Physischen umgeben ist, wie das gebaut ist, dieses Seelengebilde, auf das kommt es aber jetzt vor allem an, dadurch ist es fähig, aus der höchsten Quelle was zu nehmen. Und dadurch entsteht das individuelle Ich jetzt, dadurch individualisiert sich es, also in dem Moment. Das heißt, das ist, weil das ist jetzt die Frage, wo kommen jetzt die vielen Iche plötzlich her? Die vielen Iche entstehen dadurch, dass sich das einheitliche oder dann männliche und weibliche Seelengebilde immer weiter zerteilt in einzelne Seelengebilde. Aber zerteilt deswegen, weil sich die beginnende Körperlichkeit zu teilen beginnt. Das wirkt so, dass das Seelische zuerst einmal, es ist ja zuerst noch nicht ganz verkörpert sogar. Also zuerst ist es noch so, ich habe ein Seelengebilde, das streckt seinen Fühler bildlich gesprochen in die eine Körperlichkeit hinein, in die andere Körperlichkeit und so weiter. Ist zunächst noch ganz verbunden.
Unverbunden?
Nein, das Seelische ist verbunden noch. Am Anfang ist es noch verbunden. Also man kann sich das so vorstellen. Also wir haben zuerst diese Erdenmondensphäre. Ja, also da ist die Erde noch drinnen und da ist die Mondsphäre herum. Das ist jetzt einmal der Adam, wie er im Paradies ist. Das Ganze. Jetzt wird die Rippe genommen von Adam. Das heißt, es beginnt sich etwas Festes, namentlich da drinnen zu bilden. Und als Folge entsteht jetzt der, weiß ich nicht, ein Teil dieser ganzen Welt, der männlich ist und einer, der weiblich ist. Also das heißt, das ganze Gebilde gliedert sich jetzt in Adam. Eva. Und das Ganze aber noch immer relativ in den äußeren Bereichen. Also da unten hat sich schon viel mehr jetzt das feste Element kristallisiert sich da unten, in dem heraus, was dann Erde wird. So, mit dem Sündenfall beginnt jetzt erstens einmal das Ganze zusammenzuschrumpfen. Das heißt, wir haben zwar immer noch den großen Bereich, wir haben da so einen immer fester werdenden Kern, aber das Adam und Eva kommen das Gebilde schon da viel mehr herunter. Es zieht sich also zusammen. Und das da draußen ist die Jahwe-Sphäre.
jetzt wie ein Apfel aus. Passt ja irgendwie.
Und so, jetzt verdichtet sich das immer mehr, die ganzen nehmen in ihre Wesenheit immer mehr von diesem verdichteten Element auf. Adam und Eva zunächst einmal. Und dadurch entstehen jetzt in der Folge dann immer mehr einzelne leibliche Gefäße. Die zeichnen jetzt einmal so symbolisch auf. Und da steckt, machen wir noch mehr, machen wir ein viertes dazu. Da haben wir also mal welche, wo die Adamwesenheit stark drinnen wirkt. Das heißt, körperlich, physisch, ätherisch ist es bereits getrennt. Seelisch ist es noch miteinander verbunden und ebenso dann im weiblichen Bereich, also im Eva-Bereich. Vielleicht sogar noch stärker. Ich habe Ihnen das jetzt grob gesprochen. Und die Entwicklung geht jetzt aber dann irgendwo so weit, da gibt es eher die schöne Tafelzeichnung von Steiner, die das so ähnlich zeichnet, zeigt, am Ende schauen die Gebilde so aus, dass eben jeder sein seelisches im Grunde da hineingezogen hat. Und nicht mehr eigentlich so richtig in Verbindung mit der Seelenwelt draußen ist. Dadurch entsteht im Grunde das Ego. Das Ego ist eigentlich dieses abgesonderte Seelische. Da hätten wir sozusagen das Adam-Ich drinnen wirken. Da der eine Ich-Funke. Also da ist das Adam-Ich. Und da hätten wir das Eva-Ich zunächst. Also in dem Zustand ist noch keine Trennung. Das ist ein Ich für zwei oder mehrere Körperlichkeiten. Jetzt, in dem Moment, wo das abgesondert ist, aber dieses Seelische ist immer noch dieses Bild der höchsten Gottheit. Immer noch, selbst wenn es schon angeknabbert ist von den Widersachermächten. Aber in seiner Form ist dieses Seelische so gestaltet, dass es Zugang zur höchsten Schöpferquelle hat. Da oben wäre das Welten-Ich, wenn man so will. Da oben ist es ganz oben. Das Welten-Ich. Und hier ist der Christus.
Und jetzt sagt er unten.
Und jetzt hat da das Adam-Ich einen Zugang, das Eva-Ich hat einen Zugang. Und jetzt geht es aber weiter. Der kriegt einen Zugang dazu. 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 Und jeder kann jetzt selbstständig aus der Quelle schöpfen und das Ganze umarbeiten. Dadurch entstehen jetzt die individuellen Einzel-Iche.
Wann geschieht die Abkapselung sozusagen, wenn das Seelische dann nicht mehr verbunden ist?
Naja, das ist ein weiter Weg. Wir haben im Alten Testament ja dann immer diese Geschichten mit. Also, das berühmteste der Methusalem mit seinen 100 Jahren oder so, das ist sowas. Das ist die Gruppenseele, eigentlich noch. Was mit Methusalem bezeichnet wird, ist nicht der einzelne körperliche Mensch, sondern diese ganze Sippe, die über einen gewissen Zeitraum, über die 900 Jahre oder was es sind, einfach wirklich von einem einheitlichen Ich ausversorgt werden. Da hat der Einzelne noch nicht wirklich ein eigenes Ich. Sondern es wirkt in allen dieses Gruppen-Ich. Und heute sind wir annähernd da. Wenn man es also ein bisschen genauer zeichnet, wird man darauf kommen, dass da dann immer noch so ein bisschen was drüber schwebt. Und es hey. Kann dann passieren, dass in einem blöden Moment halt das Ich da dann zu schwach ist, um mit dem fertig zu werden, was von da reinkommt. Das haben sie in der Nazizeit ganz stark dann gemacht, zum Beispiel, dass sie also diese Gruppenseele angesprochen haben. Und das also eigentlich die Menschen da auch dahin zurückführen wollten. So, in die alttestamentarische Zeit. Weil so hat sich nämlich noch das hebräische Volk gefühlt, zum Beispiel, ganz stark. Wenn man es noch genauer zeichnet, dann muss man sagen, dass das Adam und Eva da auch noch so ein bisschen verbunden ist miteinander. Das ist auch nicht ganz getrennt. Es geht ineinander über noch irgendwie. Aber doch so, dass schon jedes Ich aufnehmen kann, aber trotzdem ist eine Verbindung da. Also das ist ja das ganz Paradoxe, was die Nazis zum Beispiel gemacht haben, eigentlich das Wiederaufleben der althebräischen Lehre. Im Grunde, das ist es. Und also das ist ein ganz merkwürdiger Schicksalszusammenhang natürlich auch. Also warum das gerade auf die Juden dann gegangen ist und gerade eigentlich deren Lehre in Wahrheit sie jetzt in eine völlig falsche Zeit versetzen wollten, in einer karikierten Form, wo es so nicht hinpasst. Aber da gehen wir halt dann immer mehr in diese Trennung hinein, aber ein bisschen ist es eben immer noch verbunden. Und wir müssten eigentlich, der Zukunftszustand wäre der, dass wenn wir jetzt da der Einzelne sind, der jetzt, mache ich es. Nochmal sind ein bisschen andere Farbe. Weil ich jetzt gar nicht noch männlich-weiblich differenzieren will, weil das dann eh keine Rolle mehr spielt. So, durch das Ich, das jetzt da wirklich fest drinnen sitzt und das Ganze umgestaltet und umschafft und vermehrt. Das Ich ist schöpferisch, also es schöpft. Wieder aus derselben Quelle wie oben, ist schöpferisch und jetzt geht das Gefäß über. Es strömt über, nach allen Seiten strömt es über. Vermehrt dadurch die ganze Seelenwelt, findet die Gemeinschaft zu den anderen dadurch wieder auch. Jeder, der andere in einem anderen Couleur. Das ist ein bisschen Eindruck da. Macht aber nichts. Der schmächtiger der
Schlag.
Schlag. So, der nächste macht es in den Farbtönen. Da sitzt wieder das Ich drinnen. Und der bereichert die Welt auch um seines. Und das verbindet sich miteinander. Und das strömt daher, jeder nimmt und gibt. Das ist nicht mehr diese alte Zwangsgemeinschaft. Weil da kommt nur alles von oben herein. Da ist es, dreht sich jetzt um, jetzt strömt von da alles hinaus. Also das ist der Zukunftszustand. Das wäre der nächste Schritt. Und so wie dann hunderttausende verschiedene Farben sich überlagern, gemeinsam halt dann sozusagen das volle helle Geisteslicht ergeben.
Und die Harmonie.
Genau, vollkommene Harmonie. Dann im Grunde. Also, wir sind jetzt so im Übergangszustand da dazwischen. Und
Das wollen natürlich die Widersachermächte verhindern.
Naja, irgendwo hoffen sie doch vielleicht auch, dass es uns gelingt, weil dann sind sie auch erlöst.
Ja, natürlich. Sagen wir so, ich meine, wie wir es schon eh gesagt haben, sie sind ja nicht eigentlich für sich genommen böse, sondern sie erfüllen eine Aufgabe, aber die müssen es halt gut erfüllen. Das heißt, sie müssen einmal alles tun, um es wirklich schwer zu machen, dorthin zu kommen. Und sie müssen eigentlich immer versuchen, das versuchen beide, diese Kräfte nicht da hinströmen zu lassen, sondern sie in ihr Reich zu bekommen. Das heißt, sie wollen eigentlich so eine Menschenseele schnappen, die den Zugang zur höchsten Quelle hat und sie für ihr Reich benutzen. Weil sowohl das Luziferische und noch mehr das Arimanische zeichnet sich eben dazu aus, dass sie den Zugang zu der Quelle nicht haben. Den direkten Zugang. Ja, nicht einmal zu dem, was jetzt durch die ganze Kette der Hierarchien weitergegeben wird. Sie haben sich irgendwann einmal davon abgetrennt und müssen mit dem leben, was sie haben. Also bereichern können sie ihr Reich eigentlich nur dadurch, dass sie Menschen hineinbekommen, die den Zugang zu dieser Quelle haben. Weil die Engelwesen, die Regulären, die können es nicht verführen. Sie selber sind eh eigentlich die Position abkommandiert worden. Also von dort können sie nichts kriegen, weil die Engel haben eigentlich gar nicht die Freiheit, so weit zu stürzen. Aber der Mensch, der hat die Freiheit, sich dorthin zu wenden oder ins Widersacherreich. Und das müssen sie eben versuchen. Das ist ihre Aufgabe, die Menschen dorthin ziehen zu wollen.
Und wenn jeder Mensch letztendlich geschafft hat, ja, diese Harmonie herzustellen, ja, dann sind die
erlöst.
Auch.
Ja, sicher.
Darfst du,
sicher,
dass sie sich freuen dann? Oder gehen zunächst ab.
Dann geht es ein Bier trinken.
So, der Luzifer freut sich sicher. Der Mariemann weiß es nicht.
Ja, ich meine sicher, dann ist das Ziel erreicht, das ist das Paradoxe. Ich meine, sie müssen sozusagen mit aller Kraft etwas anstreben, was eigentlich in Wahrheit eh nicht wollen. Also,
na, die wollen schon, wollen uns bewusst werden
lassen. Ja, 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 ja.
Oder?
Ja, richtig, ja.
Und das ist ja die Kehrseite, die edle Aufgabe eigentlich.
Ja, absolut. Absolut. Es liegt in der Weisheit des Schöpfungsplanes. Ich meine, das ist wirklich ein Meditationsstoff, ein ganz wichtiger im Grunde, dass man Bewusstsein dafür entwickelt, dass die Freiheit ohne die reale Möglichkeit des Scheiterns und des Abirrens nicht errungen werden kann. Wenn das immer nur eine theoretische Möglichkeit bleibt, dann ist es keine Freiheit. Dann wären wir immer in Abhängigkeit. Das wäre die Welt vielleicht viel weniger leidvoll und viel harmonischer, aber es gäbe diese gewaltige Bereicherung der Schöpfung nicht. Das muss man doch bedenken, dass erstmals so viele Schöpfungszentren entstehen, eigenständige, die aus der höchsten Quelle schöpfen. Die ganzen Engelwesenheiten machen das nicht. Die kriegen zwar alle so stufenweise von da ganzen Hierarchien durch, bis zum untersten durch, und keiner hat die Freiheit zu sagen, ich schöpfe, sondern die Gottheit strahlt aus, die Nächsten übernehmen es und so weiter. Und da geht jetzt plötzlich entstehen, ich meine, da ist der Keim für tausende, Millionen, Milliarden neuer Welten gelegt drinnen. Im Grunde jeder einzelne Mensch ist der Keim für einen ganzen neuen Kosmos. Das ist eigentlich, ich meine, ja, weit weg, aber im Grunde ist das potenziell der Keim eines neuen Kosmos bei jedem einzelnen Menschen. Also das ist eine gigantische Bereicherung der Schöpfungswelt eigentlich in irgendeiner fernen Zukunft einmal. Das wäre auf dem normalen, üblichen Weg gar nicht möglich. Und dazu muss aber riskiert werden, dass der wirklich ganz eigenständig wird und auch völlig versagen kann.
Ja, aber wozu so viele Kosmen, so viele Universums, wozu?
Tja.
Das erinnert mich an die Wirtschaft, an die Wirtschaftswachstum.
Du lasst diese Pflanzen.
Das ist nicht das eine Universum.
Ja,
es weitet
sich halt aus.
Ja, ich meine, das ist, man kann genauso die Frage stellen, reicht nicht ein Bakterium und damit ist die Schöpfung fertig, ist doch auch nicht. Warum muss es so eine Vielfalt geben in der Natur? Blumen, warum muss man extra Blumen hervorbringen? Reicht nicht irgendein Einzeller, gut, Leben ist da, Ende.
Okay.
Also, es ist wirklich wie ein Künstler. Ein Künstler muss eigentlich rastlos weiterschaffen. In dem Moment, wo er aufhört, sagt, ich habe mein Werk vollendet, ja, meistens sterben sie dann eh, weil dann ist es aus. Eigentlich muss es so wie, ich habe zwar schon, weiß ich nicht, wie viele Gemälde gemacht, aber ich muss das nächste malen. Verstandesmäßige Begründung gibt es nicht. Das ist einfach, der Geist muss schaffen. Und vor allem, weil es ist ja nicht nur dann die Vielzahl, sondern im Tun, im Hervorbringen, wachsen im Geistigen neue Fähigkeiten. Das heißt, er wird nicht nur fähig, mehr zu schaffen, sondern auch Höheres zu schaffen. Also das ist so ein Stufenprozess. Und je mehr Zentren sind, die immer höher steigen, umso stärker wächst auch die Schöpferkraft des Geistigen. Also man darf nicht sagen, ja, die schöpfen alle aus einer Quelle, aber man darf sich nicht vorstellen, da ist alles fertig drinnen. Da ist eigentlich nur ein gewisses Kraftpotenzial drinnen. Aber dass das wirklich in Tat gesetzt wird, dazu muss die ganze Geschichte in Bewegung kommen. Und je mehr Ecken es in Bewegung kommt, umso reicher wird es. Ich meine, banales Beispiel, Schauspiel. Wenn ich ein reines Regietheater mache, wo die Schauspieler Hampelmänner sind, dann habe ich vielleicht die eine Schöpfungsquelle, den Herrn Regisseur, der glaubt, der muss alles machen. Das kann schon was sein. Größer ist es, wenn ich jeden Einzelnen, der auf der Bühne steht, einen gewissen Freiraum gebe, selber schöpferisch tätig zu sein. Dann wird das Ganze einfach reicher und die Fähigkeiten insgesamt wachsen. Während ich sonst also die anderen zu Statisten verdamme. Und so wächst also bei jedem Einzelnen die Fähigkeit, weil er sie betätigen kann. Weil nur im Betätigen der schöpferischen Quelle wächst sie. Weil man kann jetzt fragen, naja, wie unterscheiden sich die Iche der Menschen oder von Wesenheiten überhaupt voneinander? Sie unterscheiden sich eben durch die schöpferische Kraft, die sie haben. Der eine kann halt, weiß ich nicht, nur Bakterium hervorbringen und der andere bringt schon einen Elefant von mir aus hervor, jetzt einfach ganz banal gesprochen. Aber wodurch kommt er dorthin? Indem er immer wieder tut und übt sozusagen, den nächsten Schritt macht, tätig wird. Wenn er nicht tätig wird, kann er vielleicht das erste Urwesen schaffen und aus. Damit hat sich's. Und das wäre dann wirklich immer sehr eintönig, die ganze Geschichte.
Ich habe noch ein gutes Beispiel, das dich sehr ansprechen wird. Die Liebe. Kann die einmal genug sein?
Ja, ich mein, das ist wirklich eine Frage, die im eigentlichen Sinn nicht beantwortet werden kann. Ich meine, man kann überhaupt fragen, ja, warum gibt es überhaupt eine Schöpfung? Warum muss es eine Schöpfung geben? Dann
wäre sich die Gottheit auch nicht selbstbewusst geworden.
Dann wäre sich die Gottheit ihrer auch nicht selbstbewusst geworden. Es ist richtig. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Nur in dem Hervorbringen wächst auch das Bewusstsein der Gottheit selber, also der ganzen Ding. Sonst wäre das Ganze völlig unbewusst. Weil erst an dem, was es hervorbringt, wächst es. Und das wollte ich gerade aufs Ich beziehen. Vorne erkenne ich, ob ein Ich größer oder kleiner ist. Ich erkenne es an dem, was es hervorbringen kann. Weil ich kann das Ich nicht anschauen und sagen, boah, das ist ein mächtiges Ich. Weil das Ich ist in dem Sinn nicht fassbar, es ist die Quelle, eine schöpferische Quelle. Also kann es nur messen an dem, was es tut, an seinen Taten kann ich es messen. Und manche bringen nicht große Taten hervor, manche nur kleine oder erst kleine Taten. Das ist der Unterschied. Und im Wesen des Geistes liegt es, immer größere Taten hervorzubringen und dabei auch immer bewusster zu werden. Das ist, sage ich mal, die Natur des Geistigen. Mhm. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Dann kann man immer fragen, warum muss das sein? Dazu fällt mir dann eigentlich nichts mehr ein. Ich kann nur sagen, wenn es Geist ist, dann liegt es in seiner Natur, es zu tun. Und frei ist er einfach darin, wie er es tut, was er tut. Aber dass er es tut, ist, wenn er es verweigert, löscht er sich als Geist aus. Also das wäre sozusagen der Extremfall, wenn das Ich sagen würde, ich verweigere die schöpferische Tätigkeit, ich will das nicht, dann lösche ich letztendlich mein Ich aus. Dann bin ich kein schöpferisches, kein geistiges Wesen eigentlich mehr. Dann gebe ich das auf. Dann sinke ich im Grunde auf ein im Prinzip tierisches Niveau herab, das aber durchaus sehr intelligent sein kann. Weil Verstandeskräfte
bleiben.
Weil Verstandeskräfte sind nicht was Schöpferisches, die haben mit dem Gewordenen zu tun. Und das kann sehr komplex sein. Also da komme ich dann in die alemannische Welt hinein. Aber dieses eigentlich schöpferisch-geistige ist dann weg. Das heißt, da gibt es keine Fragestellung. Im Grunde, warum soll es sein? Eine Entscheidungsfrage, welchen Weg ich gehen will. Wenn ich zum Beispiel den alemannischen Weg gehen will, dann gehe ich den Weg letztlich das Schöpferische auszulöschen. Das ist das auch, was der Ahriman dann merken wird, weil er will den Menschen hereinholen, gerade wegen der Schöpfungsquelle, die der Mensch hat, um sein Reich größer zu machen. Nur je mehr den Menschen hineinzieht, desto mehr verliert er von dem. Er gibt es auf. Das heißt dann zugleich das Aufgeben in Wahrheit. Und das heißt, irgendwann sitzt er dann auch in der ahrimanischen, sehr beschränkten Welt drinnen. Und kann sie verstandesmäßig umkonstruieren, das heißt alle Kombinationsmöglichkeiten durchspielen, die es gibt.
Dann hat der Ahriman auch nichts von ihm.
Dann hat der Ahriman auch nichts von ihm, ja. Also das heißt, wenn er gewinnt, hat er schon verloren im Grunde letztlich wieder. Das heißt, im Grunde müsste er am glücklichsten sein, wenn es immer so am Rande spaziert, so ein bisschen was hineinschneidet in sein Reich. Aber doch nicht ganz hineingeht. Nein, aber mehr kann man dann eigentlich nicht sagen. Man kann nur sagen, indem wir dieses Ich und diese Schöpferkraft haben, haben wir auch die Freiheit, letztlich uns zu entscheiden, ob wir diesen Weg gehen wollen oder ob wir freiwillig auf ihn verzichten. Und uns dann eben zum Beispiel dem arimanischen Reich überantworten. Und sagen, mir reicht es, in der beschränkten Welt zu leben, wenn ich nur dort sehr mächtig bin. Weil das ist ja trotzdem auch eine riesige Welt, die ganz anders ist als unsere. Und manchmal denke ich mir so wie sich die Leute heute denken, wie die Welt funktioniert, denken sie, es ist eh ganz arimanisch. Im Grunde. Und fühlen sich dabei pudelwohl, an der Oberfläche zumindest. Und das muss man sich nur jetzt extrem gesteigert vorstellen, eine ganz vorherberechenbare, maschinell präzise Welt. Da gibt es natürlich auch kein Gut und Böse dann mehr. Da gibt es nur Funktionieren oder nicht Funktionieren. Und wenn es klug genug gebaut ist, funktioniert sie. Alles. Aber dann gebe ich das Schöpferische auf.
Was mit dem Licht dann in der arimanischen Welt bekommt, ich kann mir nicht vorstellen.
Naja, das Finsternis, Welt, ja. Ja, Finsternis, bekommt. Ja, ja. Ja, ja, Finsternis. Finsternis und, und, Und der Luzifer kriegt eigentlich den Glanz des wirklichen Geisteslichtes, der an der Finsternis zurückgeworfen wird. Das heißt, das gespiegelte Licht in Wahrheit. Das ist dann seine Weisheit. Weil das ist auch nicht das eigentlich schöpferische Licht. Aber das heißt, es ist zwar auch sehr hell, aber das, die luziferische Welt, aber es ist eben nicht das wirklich schöpferisch-geistige. Es ist die Illusion des Geistigen, könnte man sagen. Also die ist natürlich viel verführerischer noch.
Mondenschein?
Ja, ja, damit hat es auch was zu tun. Ja, ja, durchaus. 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 Das hat was mit den Mondenkräften auch zu tun, also mit dem Mondenlicht, das zurückgeworfen wird, auch wenn er ursprünglich von der Venus kommt, daher natürlich dann das schöne Zeichen für den Luzifer, die Mondensichel mit der Venus irgendwo drinnen. Das ist der schöne Glanz.
Da sind wir in Islam, ne? Mitten!
Ja!
Mittendrin!
Ja. Ja, weil das halt, da ist was sehr Luziferisches drinnen, aber eigentlich ist der Islam was Arimanisches, um das Luziferische nämlich zu bändigen. Das ist das Interessante. Und es ist auch dort der Versuch, die beiden Kräfte ins Gleichgewicht zu bringen. In Wahrheit. Weil es ist einfach wie überhaupt im Orientalischen oder so, wo eher ein starker luziferischer Zug drinnen ist, war der Islam jetzt der Versuch, dieses Überschäumen der luziferischen Kräfte durch einen starken arimanischen Impuls einzubremsen. Und daher kommt dann auch, namentlich im sogenannten Arabismus, dann dieser ganz strenge logische Verstand und eigentlich schon eine Vorwegnahme der Bewusstseinsseele, allerdings ganz streng aufs Äußere gerichtet. Weil übers Geistige, da habe ich den Koran, aber übers Äußere kann ich klar arimanisch denken und beobachten bereits. Und zwar aber nicht selbstständig aus dem Ich heraus entwickelt, sondern wie durch eine Inspiration ist da die Bewusstseinsseele. Aber daher sind die Araber dann die, die als erster im Grunde der moderne Medizin entwickeln und so weiter. Und da den Impuls weitertragen nach Europa hinein, über ganz Nordafrika bis zu den Spanien rein und so. Und vor allem geistig dann weitertragen, indem sich viele Denker des Arabismus dann in Europa wieder verkörpern. Und gerade dann dort bei den großen Rationalisten und so dort reinkommen. Oder so Denker wie Darwin oder so und dergleichen. Die kommen alle also in einer früheren Inkarnation aus der Gegend.
Harun al-Rashid.
Genau.
Und aber im Koran ist es ist nicht nur die Disziplin, das Arimanische, dieses Strenge und so weiter, sondern ist auch
natürlich. Ja, natürlich. Ja,
in die Ferne gesetzt,
ja.
Aber.
Ja, genau. Ja? Genau.
Das ist in die Ferne gesetzt.
Ja, ja.
Das machst du einmal, aber.
Genau. Da hast du einmal strenge Regeln und dann wird er namentlich fürs Leben nach dem Tod wird er eigentlich versprochen, du kommst dann ins luziferische Reich, was so schön ist, im Grunde. Du musst nicht, nämlich, und wenn das Realität würde, wäre es auch so, ja, du musst nicht dann ins Kamaloka, ins Fegefeuer oder so, wo du das Ganze, die ganzen sinnlichen Genüsse ablegen musst, sondern du kannst ja ins luziferische Reich. Bleib doch dort. Dort ist wunderschön. Da kannst alle die Genüsse, auf die du da jetzt verzichten musst, durch unsere Regeln, kannst dort ausleben.
Auf ewig.
Ja. Ja, sicher. Mit dem Nachsatz, dann müsstest du dann letztlich nicht zu einer neuen Inkarnation herunter, wenn das wirklich jetzt vollkommen funktionieren würde. Weil das ist auch noch so ein bisschen der Nachhang, des Orientalischen überhaupt, die ja mit der ganzen Reinkarnation nicht wirklich glücklich waren. Mhm. Weil sie halt viel mehr hängen im Grund halt an der luziferischen Sphäre, die so schön ist. Und das ist sie ja auch.
Die wollen nicht
und,
zurück.
Und sie wollen nicht da, weil da begegnen sie dem Ariman im Grunde und da wird es unangenehm und da ist es leidvoll und so weiter. Und da braucht es Disziplin und die Fantasie wird getötet und weiß Gott was alles. Da will man nicht her. Und im Grunde ist das auch eine der Varianten, wo man sagt, gut, also jetzt da in dem einen Leben bringst du die Disziplin auf und ordentlich, aber dafür wirst du dann belohnt, dass du dort bleiben kannst, in dem luziferischen Reich, wo es dir eigentlich so gut gefällt und wo du alles das genießen kannst, in Reinheit und ohne Schaden, was auf Erden eben nicht möglich ist. Wenn man es jetzt extrem nimmt. Aber im Prinzip steckt trotzdem dahinter der Versuch, eben die luziferischen und arimanischen Kräfte ins Gleichgewicht zu bringen. Also das ist ein wichtiger, von dem her ein wichtiger Impuls durchaus.
Naja, und irgendwo steckt natürlich auch die Wahrheit drinnen, weil wenn man diszipliniert durch dieses Leben geht, ist man in der Entwicklung so weit, dass man ja auch belohnt wird, aber dass man wieder zurückkommt.
Ja, richtig. Das ist halt immer die Frage, was man als Belohnung dann ansieht. Im nächsten Leben kann man dann wahrscheinlich noch größere Aufgaben bewältigen. Aber man nimmt eben dann, das ist halt dann der Unterschied, man ist dann auch bereit, die Mühe auf sich zu nehmen. Das ist eben halt der große neue Gedanke, dann der abendländische Reinkarnationsgedanke ist der Po, da habe ich die Chance noch viel weiter zu bringen. Das konnte eigentlich nur im Abendland geboren werden. Weil der Orientale stellt sich eigentlich immer wieder die Frage, warum kann ich nicht überhaupt da oben bleiben? Und wir sind aber schon ganz unten, wir können sagen, wir müssen da durch, um da wieder hinzukommen. Weil der Rückweg, den der Orientale noch sucht, die Religio, die geht nicht mehr. In Wahrheit funktioniert die nicht mehr. Ich kann nur, wenn wir mal Worte finden, Pro Religio, die Vorwärtsverbindung, ich kann eigentlich nicht da weitergehen. Also das heißt, der letzte Schritt ist dann der da wieder irgendwo zurück. Aber der zurück funktioniert eigentlich nicht mehr. Und die alten Religionen, eigentlich bis zum Christentum hin, mit dem Christentum fängt letztlich an, ein Bewusstsein ganz vage in die andere Richtung. Aber auch mit dem Islam, also beide haben sehr stark nämlich die Betonung dessen, was man hier tut. Das ist bei beiden stark.
Wie wichtig das ist.
Ja, wie wichtig das ist. Weil das findet man sonst bei den Orientalen nicht so. Ja, weil es ist wichtig, dass man meditiert, dass man weg ist von da, aber nicht so sehr. Ein bisschen beim Buddhismus schon, aber es deutlich mit dem Ziel,
nicht mehr zurückzukommen.
Ja. Genau. Und da eben die, bei beiden ist das also Christentum und Islam, bei beiden ist so das Bewusstsein für die Reinkarnation ziemlich wackelig. Also eher wollen sie nichts davon wissen. Ich meine, auch im Islam ist es nicht so ein Thema. Ich meine, es gibt schon so einzelne islamische Sekten, die sich damit beschäftigen und es ist auch nicht dezidiert verboten, davon zu denken, aber eher nein. Und im Christentum Theta. Es ist auch interessant, dass es nicht definitiv als Ketzerei gilt, einfach weil es genug Stellen im Alten Testament und im Neuen Testament gibt, die das deutlich aussprechen und die man theologisch nicht wegbekommen kann, aber man schweigt halt mehr oder minder darüber. Mhm. Also es ist ganz im Untergrund nur. Also es ist nicht so, dass es nicht vereinbar ist und im Islam dasselbe. Aber es ist auch halt einfach kein Thema. Sondern man konzentriert sich hauptsächlich auf das, was tue ich hier.
was ja in gewisser Weise gut und wichtig ist. Ja. Ich meine, wir müssen ja den nächsten Schritt gehen, dass wir die Perspektive wieder sehen werden, wo es hingeht. Weil jetzt beide, Christentum und Islam, haben schon sehr die Tendenz, immer mehr ins Äußerliche in Wahrheit zu gehen. Und Gott ist irgendein ferner Punkt da oben, dem man sich natürlich vollkommen unterwerfen muss, was in beiden in Wahrheit nicht der Sinn sein kann, weil es um die Freiheit geht. Aber in Wahrheit von einer geistigen Wahrnehmung keine Rede, weder bei der Kirche noch im Islam. Das ist das auch kein Thema. Mhm. Da geht es darum, du hast ja deine Regeln zu halten, dann kannst du ins Paradies oder so, aber konzentrier dich, was du da tust. Und da geht es im Grunde auch nicht um Meditationen für geistige Einsichten und dergleichen. Also das heißt, beide sind so, wie sie als, wie soll ich sagen, als Religionsgemeinschaften leben, eigentlich sehr ungeistig, beide. Sowohl die Kirchen, die christlichen Kirchen, als die islamischen Gemeinschaften.
Da geht es schon in Ekstase geraten, ne? Zum Beispiel bei den kirchlichen Manifestationen, wo es da die tanzen und
so. Ja, das sind die Ausnahmen. Das sind aber eher die Ausnahmen, also so Sufis oder so, die tanzenden Derwische und dergleichen. Und natürlich gibt es sowas bei christlichen Mönchen auch, aber das ist eigentlich trotzdem nicht die Norm. Und das ist auch nicht das, was dann so wirklich gewünscht ist.
Mhm. Ja, aber auch so ein ganz gewöhnlicher islamischer Gläubiger,
ja.
der in seiner Ecke, in irgendeiner Kammer betet, auch solche kommen zu Imaginationen und
Ja, schon, aber das ist schon in Wahrheit eine sehr, sehr untergeordnete Sphäre. Und da kommen genau die Inspirationen herein, die dann für da notwendig sind, dass er seinen Weg da weitergeht. Mhm. Also zur riesigen geistigen Einsichten kommt es nicht. Ich meine, sie sind natürlich alle in tolle Bilder gekleidet. Und das muss man auch heute sagen, wenn Imaginationen, so reiche Imaginationen kommen, dann sind das sicher luziferische. Egal, ob es jetzt christlich oder sonst wo oder Islam oder sonst wo sind. Also weil die heutigen Imaginationen, die auf einen bewussten Weg kommen, sind am Anfang so blass wie dämmerhafte Erinnerungen. Sie sind nicht stärker. Darum fallen sie uns nicht auf, wir haben sie ununterbrochen. Und sie sind aber schwächer, als oft sogar schwächer noch, als Erinnerungen von was war vor 10 Jahren da irgendwo. So dünn sind sie. Und die ein bisschen stärker hervorzuheben, das ist die schwierige Arbeit heute. Die luziferischen Imaginationen, die stehen gleich wie ein riesiges Traumgebilde vor mir. Bunt, bewegt, dramatisch und weiß Gott was. Die heutigen Imaginationen sind viel bescheidener. Das hängt damit zusammen, dass man es einfach auch mit anderen seelischen und geistigen Kräften dabei zu tun hat. Weil die alten Imaginationen haben viel mehr zu tun gehabt mit den Kräften, die auch im Körper bildend sind. Namentlich mit den unteren Regionen, die da bildend sind. Da sind sehr stark drinnen eben im Grunde niedere Astralkräfte, die tätig sind, die notwendig sind, um das zu bilden, und die erscheinen dann in der Imagination. Heute sollte das eigentlich viel mehr vergeistigt sein, das sind viel feinere Kräfte. Und die sind lang nicht so im Erleben, nicht so spektakulär. Darum haben tut sowieso jeder Imaginationen. Man bemerkt sie nicht, weil sie halt durch unsere alltäglichen Gedanken, durch die Sinneswahrnehmung und so weiter überdeckt sind, durch unsere Erinnerungen überdeckt sind. Uns fällt nicht auf, dass dazwischen irgendwo eigentlich eine Imagination in Wahrheit auch dabei ist. Sie ist schon längst da. Ja, genau. Genau. Na gut, in diesem Sinne.
Danke vielmals.